Ausgeglaubt.
Ein Podcast für Menschen, die Glauben neu denken.
Und manchmal alles anzweifeln.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ausgeglaubt, ihr Lieben. Hallo Stefan.
Hallo zusammen. Hi Manu.
Zugeschaltet aus der Schweizer Bundeshauptstadt.
Ja, und nicht nur das, ich habe auch ein viel größeres Mikro als du.
Ja, ich sehe es schon. Ja, ich musste hier auf ganz rudimentäre Technik zurückgreifen.
Ja, genau.
Und hoffe, man hört es nicht allzu sehr.
Back to the roots bei Manu.
Ja, genau, genau. Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über Jean Ziegler und das Thema die Bergpredigt gegen die Weltordnung. Jean Ziegler ist vor kurzem am Mittwoch, am 10. Juni, gestorben im Alter von 92 Jahren. Wer er war und warum es sich lohnt, über ihn zu sprechen, das werden wir in dieser Folge erklären. Ein sehr, sehr schillernder, spannender, leidenschaftlicher, polemischer, aufsehenerregender, schwer zu fassender Typ, dieser Jean Ziegler, der ganze Generationen geprägt und inspiriert hat, auch als Autor und als Politiker. Ihr dürft euch freuen auf die Diskussion, aber zuerst kommen wir zu unseren Kategorien, nämlich zum Halleluja. Stefan, du hast ein Halleluja mitgebracht.
Ja, das stimmt. Und das mag dich jetzt erstaunen als Nicht-Fußball-Fan, aber Manu, es ist für mich wirklich ein Phänomen. Bei jeder WM, noch viel stärker als bei den Europameisterschaften, ist es bei mir in der letzten Zeit, also seit Russland die WM ausgetragen hat, eigentlich immer so, dass ich im Vorfeld denke, ja, darf man sich das anschauen? Was soll das für eine Fußball-WM werden? Ah, es geht doch nur immer um noch mehr Geld, um noch mehr Pomp. Und eigentlich kotzt mich das im Vorfeld immer an und ich denke, ja, dieses Mal wird das nicht so richtig wichtig für mich. Und zuverlässig, so 3-4 Tage bevor es losgeht, kriegt mich das total. Ich schaue mir Videos an, ich lese Artikel drüber, die Vorfreude steigt ins Unermessliche. Und ich kann dir wirklich sagen, ich bin total eingetaucht jetzt ins WM-Fieber schon. Man muss vielleicht transparenzhalber sagen, wir nehmen hier am Freitag auf, weil wir ja nächste Woche an der Synode sitzen. Und das heißt, ich weiß jetzt noch gar nicht, welches Resultat die Schweizer morgen dann spielen werden, aber ich habe gestern die Eröffnungsfeier geschaut, ich habe das erste Spiel geschaut, heute Morgen bin ich aufgestanden, habe gleich geschaut, was in der Nacht los war und wirklich, es hat mich gepackt, ich bin wieder voll drin und ich merke schon, dass das etwas ist, was ja meinen Alltag und mein Leben diesen Sommer ungemein reicher machen wird und wo ich jeden Tag etwas habe, wo ich mich drauf freue. Es ist so ein bisschen das Gefühl wie als kleines Kind in der Adventszeit, wenn man diese kleinen Adventspäckchen hatte jeden Tag und so denkt, ah, was ist wohl heute wieder los? Und man steht irgendwie anders auf und ich merke einfach, dass ich viel, viel fröhlicher bin, dank der Fußball-WM.
Ach, das ist doch schön, Stefan. Das ist auch für mich hochinteressant. Das heißt also, wenn ich dich jetzt richtig gehört habe, dann hat die WM schon begonnen.
Ja, die WM hat begonnen, Mann. Es ist unglaublich, wie ignorant du bist. Das ist wirklich furchtbar. Aber vielleicht
so
könnte man frei nach Bertolt Brecht sagen, zuerst kommt der Fußball und dann die Moral bei mir.
Okay, gut. Gut. Nee, ich finde das immer faszinierend, bei dir zu sehen, was das dann auslöst. Und ich muss allerdings sagen, selbst als wirklich Fußballbanause und auch als einer, der auch von dieser Kapitalisierung des Sports und diesen politischen Ränkespielen, die damit einhergehen, auch mit der Wahl der Austragungsorte und so, das stößt mich derart ab, dass es mir eigentlich dass es mir eigentlich solche Meisterschaften verdirbt. Aber wenn dann Schweizer Spiele sind und man irgendwie in der Nachbarschaft sich zusammenfindet oder wenn unsere Kinder dabei sind, unser Sohn, der sehr fußballbegeistert ist, dann kann ich mir nicht helfen. Dann bin ich dann doch nach der ersten Viertelstunde Spielzeit irgendwie mit Leib und Seele dabei. Und ich bin dann aber auch wirklich, wirklich sehr enttäuscht, wenn die Schweiz verliert oder wenn dann irgendwie etwas daneben geht. Ja. Das geht mir dann, das frustriert mich dann halt auch richtig so. Deshalb muss ich mir immer überlegen, will ich mich dem jetzt aussetzen, weil die Chance, dass die Schweiz irgendwann rausfällt, doch relativ intakt ist, oder?
Ja, aber Manu, so ist das doch immer mit der Hoffnung. Das macht so lange Spaß, bis sie platzt. Und gerade als gute Christenmenschen kennen wir das ja. Bei uns sind einfach die Karten noch nicht aufgedeckt worden und wir können da gespannt bleiben. Aber lass mich trotzdem noch kurz fragen, was ist so deine Einschätzung, wie weit kommt die Schweiz und vielleicht auch für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer, wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft?
Hey. Das ist, also ich bin die letzte Person, die man hier nach einem educated guess fragen sollte. Ich sag mal, die Schweiz schafft es bis ins Viertelfinale und die Deutschen scheiden im Halbfinale aus.
Im Halbfinale, sagst du?
Ja.
Okay,
ja.
Spannend. Also ich glaube, für Deutschland wird spannender, als jetzt alle denken. Die sind eine Gruppe mit Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador. Und da denkt man, ja, das ist ein No-Brainer, die ziehen einfach durch. Aber ich bin nicht ganz sicher, wie das mit Ecuador wird, wie das mit der Elfenbeinküste wird und wie gut dann letztendlich wirklich die Stimmung ist, wie verkopft der Nationalmannschaftstrainer da auftreten wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin aber auch sicher, dass in diesem Modus sie auf jeden Fall weiterkommen werden. Ich glaube auch, dass sie sich bis ins Finale spielen, dann aber verlieren.
Okay.
Und für die Schweiz glaube ich auch Viertelfinale, aber dann geht's nach Hause. Leider,
ja.
Leider.
Ja, gut,
aber ich wünsche mir natürlich von ganzem Herzen, dass es anders wird.
Ja, und das alles immer unter der optimistischen Voraussetzung, dass die amerikanischen ICE-Agenten nicht irgendwelche Nationalspieler des Landes verweisen, weil sie die falsche Hautfarbe haben oder ihnen irgendwie suspekt vorkommen. Das weiß man ja dann auch nicht in einem grenzfaschistischen Regime. Gut.
Das war jetzt schon fast eine Reminiszenz an Sean Ziegler. Aber
ja,
ich mache mir jetzt ehrlich gesagt um die Fußballnationalmannschaft nicht so große Sorgen wie du, weil Ausländer hin oder her, die meisten von ihnen sind gut verdient und damit hatte Trump noch nie ein Problem.
Ja, da siegt dann die Pragmatik. Gut, jetzt, bevor wir zu Sean Ziegler kommen, noch das Stoßgebet.
Stoßgebet!
Ja, du hast von enttäuschten Hoffnungen gesprochen. Ich habe eine kleine enttäuschte Hoffnung. Ich bin seit 2 Wochen habe ich 2,5 Kilogramm Rindfleisch am Stück zu Hause und habe vorgehabt, das in einem Low-and-Slow-Modus in meinem Kamado-Grill über 10 Stunden hinweg butterzart werden zu lassen.
Ist ein guter Plan.
Pulled Beef zu machen, genau, das war meine Idee fürs letzte Wochenende. Es ist nicht möglich geworden, weil wir keine gemeinsame warme Mahlzeit als Familie hingekriegt haben, weil alle irgendwie, meine Frau hat gearbeitet, die Kinder waren dann mit Freunden weg und dort übernachtet und dann abends noch weg und so. Es hat nicht geklappt, dann muss ich das ganze Fleisch einfrieren, hab's jetzt aufgetaut wieder. Und wollte das ganze Experiment an diesem Wochenende durchziehen. Und es zeichnet sich schon ab, dass auch dieses Wochenende die Fliehkräfte der Welt siegen gegen meine familiären Ambitionen. Und ich werde dieses Pulled Beef wahrscheinlich irgendwie alleine dann essen. Ich habe jetzt mal geguckt, ob irgendwie noch ein paar Leute in der Nähe hat,
ja,
die Lust haben mit mir da.
Wollte auch gerade sagen, oder wenn die Verwandtschaft hier kläglich versagt, dann wäre das der späteste Moment, wo du auch mal an deine Wahlverwandtschaften denken könntest. Ich mindestens habe in den letzten zwei Wochen keine einzige Einladung erhalten. Oh. Und ja, frag mich jetzt, wie lange musst du versetzt werden, bis du an deine Wahlverwandten denkst?
Ja, sehr schön. Ja, es ist sehr schöner Gedanke. Ich kann dich hier in aller Öffentlichkeit einladen. Es ist halt einfach ein bisschen ein Weg von Bern nach in die Region Basel, aber sehr gerne. Also, und es wird genügend Fleisch haben. Ich staune über die Familiendynamik an der Stelle einfach. Es gibt so diese Zeit mit kleinen Kindern,
ja, in der man auch immer aufeinander sitzt und denkt, wann ist endlich wieder, ja, Montag, oder?
Wo du irgendwie einfach, wenn es einmal dazu kommt, dass du ein Sandwich alleine, ja, auf der Sonnenterrasse essen kannst, fühlst du dich wie der König von Frankreich, genau, weil du sonst immer irgendwie dich absprechen musst mit der Frau, wer geht nach Hause, wer kocht jetzt noch, wer macht etwas bereit, wer kauft ein und so. Und dann innerhalb kürzester Zeit kippt die Sache derart, dass du eigentlich mit der Agenda in der Hand planen musst, um irgendwie noch gemeinsame Mahlzeiten hinzukriegen. Das, ja, finde ich, ja, krass, wie sich das wandelt. Aber eben, so ist das Leben. Stefan, wir kommen zum Thema der Woche.
Thema der Woche.
Ja, das Thema der Woche, wir haben schon gesagt, ist Jean Ziegler und die Bergpredigt gegen die Weltordnung. Ich weiß gar nicht, ob Jean Ziegler allen von unseren Hörerinnen und Hörern ein Begriff ist. Er ist besonders jetzt außerhalb der Schweiz, auch in Frankreich, ein sehr berühmter Intellektueller, ein wichtiger Soziologe, aber auch ein Aktivist, wenn man so will. Er ist vielen als Globalisierungskritiker, als UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung bekannt, einer, der auch poltern kann, der nicht die leisen Töne gesucht hat, ein ganz bissiger Bankenkritiker, aber auch ein Freund Castros und Che Guevaras und sicher der streitbarste Intellektuelle, den wir als kleine Schweiz in den Millenniumsjahren hatten. Weniger bekannt ist, dass Jean Ziegler sich sein Leben lang als gläubiger Mensch verstanden hat. Und zwar nicht nur als ein Mensch, der irgendwie eine gute Hoffnung hat für einen Marxismus oder Sozialismus, sondern einer, der an Gott glaubt. Er hat an die Auferstehung geglaubt, er hat sich regelmäßig auf Jesus, die Bergpredigt und das Evangelium bezogen und hat in Papst Franziskus einen echten Hoffnungsträger gesehen. Religiös geprägt wurde er nicht nur durch das protestantische Elternhaus, sondern auch durch Abbé Pierre und die Emmaus-Bewegung, eine sehr sozial aktive, karitative Bewegung, die es ihm angetan hat. Und aufgrund dieser Erfahrungen ist er dann tatsächlich zum Katholizismus konvertiert. Damals also ein Konvertit, der gewechselt hat, nicht weil er konservativer geworden ist, sondern weil er in der katholischen Kirche etwas Weltumspannendes, Globales, vielleicht eine Art Gegenmacht erkannt hat, die er radikaler fand als die protestantische Kirche, die er dörflich und klein erlebt hat. Er ist 1934 in Thun geboren und ist in einem protestantischen Umfeld aufgewachsen. Aber schon bald hat er die weite Welt, und das hieß damals natürlich Paris, Frankreich, die Intellektuellen auch in der Vor-68er-Bewegung besucht, von ihnen gelernt, war persönlich mit ihnen befreundet. Und eigentlich kann man sagen, sein politisches Leben hat um die große Frage gedreht, warum sterben Menschen an Hunger in einer Welt des Überflusses und in einer Welt, in der wir unheimliche technologische Fortschritte gemacht haben. Ein, ja, ganz berühmter, ja, Satz von ihm lautet, ein Kind, das heute an Hunger stirbt, wird ermordet. Und dieser Satz ist nicht einfach nur plakativ, sondern er steht gewissermaßen für seine Art zu denken, nämlich Hunger nicht als Naturereignis zu verstehen, sondern als eine Frage der Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit nicht einfach einzelnen Menschen moralisch zuzuschreiben, sondern in einem systemischen Zusammenhang zu sehen. Manu, wir haben uns entschieden, dieses Thema heute zu wählen, weil, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist eine Woche her, dass Jean Ziegler gestorben ist. War dir Jean Ziegler vor unserer Auseinandersetzung und Vorbereitung für diesen Podcast schon ein Begriff? Und falls ja, was hast du mit diesem Namen in Verbindung gebracht?
Ja, er war mir ein Begriff. Ich bin allerdings, das haben wir auch schon öfters mal aufgerollt, ziemlich apolitisch aufgewachsen. Ich habe jetzt nicht viele Figuren aus meinen Jugend- und jungen Erwachsenenjahren politisch so richtig in Erinnerung behalten oder richtig gut kennengelernt. Ich war vor allem mit Christoph Blocher, unserem Schweizer Hauspopulisten, war ich natürlich sehr vertraut und bin auch mit großen Sympathien für ihn und seine Partei aufgewachsen. Das war in dem Evangelikal-Freikirchen-Milieu, in dem ich zu Hause war, war das eigentlich so ein bisschen die Werkseinstellung, dass man SVP und Christoph Blocher irgendwie gemocht hat. Und
warte mal, Manu, das musst du kurz erklären. Ich will jetzt nicht abschweifen und ganz vom Thema wegkommen, aber ich glaube, das ist für dich vielleicht ganz selbstverständlich, aber ich denke so, hä, wie kann das sein? Also jetzt gerade so als, ja, ich sage jetzt mal so, streng gläubige, bibelfaszinierte Christen, die ich jetzt mit deiner Sozialisierung verbinde. Mhm. Wie geht das zusammen? Also wart ihr nicht eher links und habt euch für geflüchtete Menschen, Migrantinnen, Migranten etc. eingesetzt, politisch?
Nein, es war also politisch eben nicht unbedingt. Also die auch die evangelikale Freikirche-Szene schon damals war natürlich sehr engagiert, wenn es um soziale, diakonische Einrichtungen ging, wenn es darum ging, irgendwie Hand anzulegen, praktisch irgendwie Menschen zu helfen und so. Da gab es immer viele Initiativen, an denen sich Evangelikale und Freikirche beteiligt haben. Aber politisch war eigentlich die Werkseinstellung sehr konservativ. Und die SVP hat das eigentlich bedient, diese konservativen Intuitionen, Familie, Stellenwert der Familie, auch ein Nationalstolz, den man gehegt hat und dann auch eine große kritische Haltung gegenüber Migration, gegenüber Fremdung des Landes, gegen den Verlust der christlichen Werte, die uns doch eigentlich mitgegeben wurden und so. Und das hat natürlich die SVP und Christoph Blocher sehr, sehr stark bedient. Und ich habe eigentlich den Anfahrtsweg einfach gewählt, weil Jean Ziegler eigentlich so in einem ähnlichen Jahrgang unterwegs ist und eigentlich als Antipode zu Christoph Blocher gesehen werden kann. Und wir werden ja wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Die beiden, die haben sich gekannt, die haben sich geschätzt und die haben sich an einem legendären Interview beteiligt 2014, das ich damals mitgekriegt habe und das mich da auch fasziniert hat.
Ah, okay, ich verstehe,
weil man
ja
gemerkt hat, die beiden, die sind politisch könnten die nicht weiter auseinander sein. Also Jean Ziegler eigentlich ein Neomarxist, ein Sozialist, ein absoluter Kapitalismuskritiker und dann Blocher quasi die Verkörperung kapitalistischer, liberal, marktwirtschaftlicher Werte und die sind da aufeinander getroffen und sie haben aber vieles eben gemeinsam, nicht von den Haltungen her, sondern es sind beides eigentlich Polemiker, beides hervorragende Kommunikatoren. Beide sind sehr intelligent, das kann man leider auch dem Christoph Blocher nicht absprechen, das ist ein intelligenter Typ und beide sind reformiert sozialisiert. Das ist eben das Interessante, oder? Es sind beides ja eigentlich ursprünglich Reformierte. Deshalb finde ich diese Aufstellung sehr spannend.
Ja, du hast jetzt dieses Gespräch angesprochen, wo sich auch beide auf ihre ganz eigene Art eigentlich als tief fromme Menschen zeigen und als sehr reflektierte, wenn auch ganz, ganz unterschiedliche Wege darin wählende theologische Denker. Das muss man ihnen schon zugestehen, finde ich. Aber Manu, lass uns vielleicht mal für alle, die dieses Gespräch jetzt nicht vor Augen haben, wir werden es natürlich in den Shownotes verlinken, es lohnt sich wirklich, das zu lesen, mal ganz grundsätzlich einsteigen, damit wir so ein bisschen das Denken von Jean Ziegler mitkriegen können. Ich versuche das nicht biografisch zu machen, sondern so an Schwerpunkten, an denen er sich orientiert hat und die er immer wieder genannt hat. Für ihn war ganz zentral die Bergpredigt. Er hat einmal sogar davor gewarnt, die Bibel zu lesen. Sein schreckliches Buch, nicht unbedingt hilfreich für den Glauben, aber die Bergpredigt, das war für ihn quasi der Kern der ganzen Sache. Und Ziegler hat diese Bergpredigt als eine total revolutionäre Schrift gelesen, weil Jesus darin von Feindesliebe, Gewaltverzicht, von einem Beistand für die Armen, einem sich einsetzen für die Armen Gottes, also einer Parteinahme Gottes für die Armen und Hungernden spricht, die Friedensstifter, die dort selig gepriesen werden etc. Und hat ernsthaft behauptet, dass die Bergpredigt ein unheimlich politischer Text sei. Und das gerade in einer Zeit, in der ein anderer, der tatsächlich näher an seinem Geburtsdatum liegt, Christoph Blocher ist nämlich 6 Jahre jünger, ich habe das gerade nachgeschaut, dass du es gesagt hast, aber nämlich Helmut Schmidt, der ehemalige deutsche Bundeskanzler, ja laut behauptet hat, mit der Bergpredigt könne man nun wirklich keine Politik machen. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Wie siehst du das nicht in deinen frühen Jahren, sondern heute? Ich meine, du bist Leiter für Theologie und Ethik bei der evangelisch-reformierten Kirche. Wer hat jetzt recht? Ist es Helmut Schmidt, der sagt, ah, mit der Bergpredigt kannst du keine Politik machen? Oder hat Jean Ziegler da einen Punkt, wenn er sagt, nein, nein, das ist eigentlich die politisch revolutionäre Schrift schlechthin?
Ja, also intuitiv würde ich sagen, ich bin Team Ziegler. Also ich finde auch das Engagement von Jean Ziegler für die Armen, für die Ausgestoßenen, für die Übersehenen, das ist, das ringt mir größten Respekt ab und ich sehe diese Impulse sehe ich in der Bergpredigt verarbeitet. Also das ist für mich, das ist, also da bin ich wirklich bei Ziegler, ich würde mich wehren dagegen, die Bergpredigt einfach zu privatisieren oder auch zu einer reinen Ethik für Christen zu machen. Ich glaube, hier sind Verantwortungsmomente mit verbaut, die eine moderne, gesunde, demokratische Gesellschaft eigentlich zu Herzen nehmen sollte. Und gleichzeitig habe ich Verständnis für dieses Statement. Man kann mit der Bergpredigt keine Politik machen, insofern als natürlich in der Bergpredigt in einer Art und Weise von der Selbsthingabe, von der Verpflichtung zur Opferbereitschaft und so weiter die Rede ist. Da wird quasi weit über eine politische Gerechtigkeitsforderung hinaus und weit über die Idee hinaus, dass eine humane Gesellschaft Leute nicht einfach verhungern lässt und sich um die Schwachen und diejenigen kümmern, die sich selber nicht mehr versorgen können und so weiter. Weit darüber hinaus werden Dinge gefordert. Ein Staat, der das seinen Bürgerinnen und Bürgern abverlangt, wäre kein demokratischer Rechtsstaat mehr, sondern dann auch wieder das funktioniert nicht, will ich sagen. Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ich würde ein bisschen anders nuanciert als du, aber eigentlich ganz gerne beiden Recht geben. Also ich würde sagen, ja, Jean Ziegler hat einen wichtigen Punkt, wenn er sagt, das ist wirklich eine absolut revolutionäre und politisch ja potente Schrift, diese Bergpredigt. Ja. Aber gerade deshalb kann man mit ihr keine Politik machen. Sie steht quasi wirklich außerhalb des Politischen. Also man kann sie nicht einfach bei ChatGPT eingeben und sagen, so und jetzt schreiben vernünftiges Parteiprogramm damit. Da würde nicht viel Gutes bei rauskommen. Es ist aber quasi wie eine Perspektive auf das Politische, auf den Menschen, auf die Welt, auf Gott, die das, was wir politisch machen, immer wieder irritiert, die es in Frage stellt, und zwar ganz fundamental. Ich wäre total bei Helmut Schmidt, wenn es darum geht, dass man mit der Bergpredigt nicht im Sinne, weißt du, einer schon fast fundamentalistischen Zitierweise von einzelnen Bibelversen, also zum Beispiel mit Versatzstücken aus den Seligpreisungen oder so, dann politische Forderungen durchsetzen kann, die sich zum Beispiel auf konkrete Momente der Migrationspolitik beziehen würden. Und gleichzeitig würde ich sagen, ja, aber du kannst eigentlich auch keine Migrationspolitik machen, ohne dass dich sowas nicht irritieren muss, was da drin steht. Du kannst nicht über die rechtserhaltende Gewalt oder über das Recht auf Verteidigung oder sowas nachdenken, ohne dass dich die Bergpredigt auch irritieren muss da drin. Also sie ist quasi nicht die vorformulierte Textgrundlage für das Parteiprogramm, für das politische Tagesgeschäft, das sich dann daraus ableitet und verbindet. Aber sie ist etwas, was alles Politische noch einmal ganz anders framed und irgendwie in eine Vorläufigkeit stellt und auch sagt, dass es nicht das Eigentliche ist, dass es nicht das Reich Gottes ist, das Politische.
Ja, ich finde das interessant, jetzt diese Unterscheidung, die du einziehst, wenn ich der jetzt versuche nachzudenken. Weißt du, ich habe jetzt gerade überlegt, im Blick auf Fragen der Friedensethik und des Krieges und so weiter. Da ist ja irgendwie klar, man kann mit der Aufforderung zur Feindesliebe und mit dem Gebot, demjenigen, der einem schlägt, auch die andere Backe hinzuhalten. Damit kann man nicht wirklich Kriegspolitik machen oder damit kann man nicht Verteidigungspolitik, Verteidigungsstrategie machen. Mhm. Und gleichzeitig ist es vielleicht ja auch Teil der modernen Lerngeschichte, in der eben das Christentum und gerade auch diese jesuanische Moral der Bergpredigt irgendwo mit eingeflossen ist oder kritisch säkularisiert mit verarbeitet wurde. Das ist ja unsere heutigen westlichen Gesellschaften sind ja doch an vielen Stellen auch imprägniert mit diesem ich sag mal, humanistischen, gerechtigkeitsorientierten Gedankengut, das ganz stark sich auch auf diese Überlieferungen berufen hat. Es ist ja dann doch dieses Bewusstsein wachgehalten, dass zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, die ganzen UN-Charta und die ganzen Völkerrechtsbestimmungen und so, da ist ja klar, ja, ein Land hat zum Beispiel das Recht, sich selbst zu verteidigen und militärische Mittel anzuwenden. Aber es ist immer auch dieses Bewusstsein wach, das darf nicht einfach die Normalität sein, das darf auch nicht einfach der Modus sein, mit dem man seine Nation vergrößert oder irgendwelche internationalen politischen Konflikte löst. Das ist das muss eine Notlösung sein. Warum denn eine Notlösung? Ja, weil man doch irgendwie dieses Bild des Friedens und der Gerechtigkeit verinnerlicht hat, die das auch in der Bergpredigt hochgehalten wird, oder?
Ja, das finde ich jetzt eben interessant, Manu, weil da biege ich wirklich anders ab wie du. Ich würde sagen, ja, das Schwierige ist ja gerade, dass wenn wir jetzt über Völkerrecht zum Beispiel sprechen oder über den gerechten Frieden aus der EKD-Denkschrift oder wenn wir drüber sprechen, darf es Waffenlieferungen geben an die Ukraine und welcher Art dürfen die sein, oder? Dann gibt es eine Perspektive aus der Bergpredigt darauf, die diese Frage, das behaupte ich jetzt mal so, nicht in dieser Art im Blick hat. Sie adressiert sich nämlich nicht an Staaten, sondern sie adressiert sich an Menschen. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber Staaten handeln ja gar nie, das sind ja immer Menschen, die in diesen Staaten handeln. Ja. Und da würde ich sagen, ja, das stimmt einerseits, aber andererseits handeln die ja nicht einfach als eine freie Person nach einem individuellen Gutdünken, sondern innerhalb einer Ordnung, innerhalb einer Rechtsordnung, eines demokratischen jetzt bei uns Verfahrens, in dem Positionen ausgehandelt werden. Und sie haben zum Beispiel eine Funktion zum Besten der Bürgerinnen und Bürger, der Bewohnerinnen und Bewohner eines Landes zu handeln und zu entscheiden. Und wenn man jetzt da denkt an zum Beispiel den Absatz der Feindesliebe, der ja gerne auch aus einer pazifistischen Tradition da immer wieder eingespielt wird.
Ja.
Und da heißt es, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Dann ist das tatsächlich irritierend für die Tatsache, dass wir überhaupt in einem System drin sind, in dem wir uns diese Frage stellen müssen. Mhm. Aber als Politiker oder als Politikerin fände ich das jetzt nicht eine wahnsinnig sinnvolle Handlungsanleitung für solche konkreten Fragen. Und vielleicht, Manu, wenn du einverstanden bist, ebnet das eigentlich den Weg zu der zweiten, zum zweiten Schwerpunkt in Jean Tirgles Denken, nämlich einer Art Entpersonalisierung der Sünde oder einer strukturellen Betrachtungsweise von Sünde. Weil das hängt vielleicht tatsächlich auch mit deiner Intuition zusammen. Tirgler übersetzt die klassische Lehre von der Sünde, also wo es darum geht, dass Menschen fehlbare Wesen sind, die sich zum Guten entscheiden sollen und das Schlechte vermeiden sollen, die versuchen sollen, nicht zu sündigen und darin auf Gottes Hilfe angewiesen sind, in eine politische Sprache. Traditionell würden wir sagen, es sind immer Menschen, die sündigen. Aber Tirgler ist das gar nicht so entscheidend. Er würde sagen, naja, also das, worum es mir geht, sind Strukturen, die sündigen, Wirtschaftssysteme, die sündigen, der Raubtierkapitalismus, der sündigt. Mhm. Quasi die Ignoranz der ganzen Institutionen und Systeme, die Leid und Hunger und Ungerechtigkeit produzieren und reproduzieren. Also er spricht eigentlich nur, und das nur ist jetzt wirklich in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, oder? Er spricht eigentlich nur mit dem Fokus auf eine strukturelle Sünde. Und da frage ich mich halt, ist das eine legitime Weiterführung von dem, was wir eine christliche Sozialethik nennen würden, was du vielleicht auch als wichtige und schützenswerte Intuition aus der Bergpredigt mitnehmen würdest? Oder würdest du sagen, nein, genau das verkennt eigentlich den Kern, weil da die persönliche Verantwortung verloren geht?
Nein, ich habe größte Sympathien für diese auch systemkritische Lesung der Bergpredigt oder des christlichen Glaubens. Man muss das ja nicht als entweder oder sehen, weißt du. Man muss ja nicht vor lauter Rede von strukturellen Ungerechtigkeiten und struktureller Sünde daraus schließen, dass es keine individuelle persönliche Verantwortlichkeit mehr gibt oder dass quasi Menschen ihre Situation einzig und allein den systemischen Gegebenheiten verdanken oder das nur dem geschuldet ist und sie dazu überhaupt nichts beigetragen haben. Man kann ja natürlich beides sagen, gerade in der Einsicht, die du ja vorhin auch angetönt hast in der Rede von Staaten und Individuen, in der Einsicht, dass natürlich ein System immer sich zusammensetzt aus Menschen und viel vielem anderen noch, aber aus Menschen, die ja als verantwortliche Akteure auch handeln. Also das ist ja, dass quasi verantwortliche Individuen finden sich zusammen oder haben Teil an übergeordneten Zusammenhängen, die ganz fatale, ungerechte Folgen haben können. Und Jean Tirgler hat ja sein Leben lang dafür gekämpft, das auch sichtbar zu machen. Weißt du, es gibt Verwicklungen in systemische Zusammenhänge, die uns gar nicht bewusst sind. Da wissen wir, ich wusste jahrelang nicht, dass irgendwie in einem iPhone seltene Erden verarbeitet sind und dass das Coltan im Kongo mehrheitlich von Kindern gewonnen wird, die da in den Gängen kriechen und früh sterben an Krankheiten. Das war mir ja nicht klar. Und Jean Tirgler hat ja auch dann in seinem UNO-Mandat hat er ja unermüdlich und mutig und polemisch vor allen Vertretern aller Nationen hat er den Leuten in der Schweiz, sagt man, die Kappe gewaschen oder die Kutteln geputzt. Er hat ihnen sehr beispielhaft vor Augen geführt, wie zum Beispiel in Afrika oder Südamerika Staaten gezwungen werden, durch diese internationalen Finanzverbindungen und Abhängigkeiten gezwungen werden, die Reserven noch auf dem internationalen Nahrungsmittelmarkt zu verschachern, die sie angelegt haben für Zeiten des Hungers, und wie dann prompt wenige Jahre später Millionen von Menschen in diesem Land verhungern, weil sie die Reserven verhökern mussten aus diesen Abhängigkeitsverhältnissen heraus. Solche Dinge hat Ziegler ja zuhauf, und mit großer rhetorischer Kraft und Polemik hat er das immer wieder vor Augen gestellt. Und das sind ja, also für mich ist da schon eine Verbindung zu diesem Gerechtigkeitsimpetus, der in der Bergpredigt natürlich jetzt zuerst einmal Jesus, die Jünger, interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer in einem sehr viel kleineren und natürlich nicht internationalen Rahmen oder so bringt er das, aber das sind doch auch Selbstverpflichtungen mit verbaut, die sich ein humanitärer, pluralistischer, demokratischer Rechtsstaat heute eigentlich zu Recht zu eigen macht oder machen sollte.
Ich meine, redaktionsgeschichtlich wird es wohl sogar so gewesen sein, dass die Bergpredigt eigentlich eine Verdichtung ist von wichtigen Aussagen, die Jesus als Prediger wahrscheinlich häufiger, als Lehrer und Prediger wahrscheinlich häufiger wiederholt hat und quasi so ein bisschen die Mainline seiner Botschaft darstellen soll. Also davon gehen mindestens viele jetzt aus. Ja. Wahrscheinlich wurde die ja nie ganz am Stück so vorgetragen. Aber der Punkt, den du machst, ist ja, man sagt, ja, das richtet sich zwar dort an Individuen, aber eigentlich müssten wir uns doch fragen, wie das auf die Gesellschaft übertragbar ist. Und das finde ich so ein bisschen tricky und ist dabei wirklich eine offene Frage. Ich bin da gar nicht so ganz entschieden. Ich merke nur selbst, bei mir hat diese strukturelle Sünde ehrlich gesagt eher die Funktion, dass sie verantwortungsdiffundierend wirkt. Also, weißt du, wenn ich dann denke, ja, das sind die bösen, bösen Unternehmen, die zu einem bösen, bösen Kapitalismus gehören, die ein solches System schaffen, das dann dazu führt, dass Kinder in Coltan-Minen arbeiten müssen, dann kann ich ja trotzdem noch mein iPhone behalten und sagen, nein, also ein Fairphone tue ich mir jetzt wirklich nicht an. Da muss halt die Politik, da muss halt das System, da muss halt das Wirtschaftssystem, da muss eigentlich die ganze Börse etc. Alles muss sich zuerst ändern, weil ich bin ja dann ganz am Ende der Nahrungskette und was soll ich noch entscheiden, oder? Und
das finde ich, das
finde ich quasi so ein bisschen die gefährliche Kehrseite davon. Und ich frage mich halt immer, weißt du, so Hannah Arendt hat das mal ganz stark gemacht in einem Brief, den sie dem amerikanischen Präsidenten geschrieben hat, dass sie gesagt hat, ja, also zu dieser Hauptbotschaft Jesus gehört eben auch, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Also, dass der sich eigentlich auf etwas anderes bezieht als auf das, was wir hier tun. Und ich glaube tatsächlich, dass darin eine große Kraft liegt, um das Politische auf eine Art heimzusuchen, das Politische uns selbst unheimlich zu machen. Aber ich bin super skeptisch, wenn wir jetzt quasi sagen, ja, wir haben jetzt ein systemisches Verständnis der Welt und nicht mehr ein personal-moralisches nur, und deswegen übertragen wir jetzt quasi diese Intuition auf Systeme. Weil ich frage mich dann wirklich, wer ist dann handlungsfähig? Und wenn ich das noch eine Schraube weiterdrehen darf, Manu, im Verständnis des Politischen, oder? Muss man ja dann auch sagen, ja, aber wir haben jetzt keinen Kaiser, wir haben keinen König, wir haben nicht irgendeinen Hofstaat, der über uns regiert, sondern wir haben eine sehr partizipativ eingerichtete Demokratie. Und trotzdem merken wir ja, dass nicht mal jeder zweite Stimmberechtigte, nicht mal jede zweite Stimmberechtigte bei einer Volksabstimmung, wo du wirklich mit einem geringen Aufwand dich zu etwas verhalten kannst und sagen kannst, was du richtig findest und was du falsch findest, überhaupt verhalten will. Also, weißt du, so, ich spitze es mal zu auf die Frage, oder? Brauchen wir tatsächlich eine stärkere Sprache wieder der strukturellen Sünde? Das ist ja in der Befreiungstheologie ganz stark aufgekommen. Oder ist das vielleicht etwas, ja, was geschichtlich interessant war, gerade in der großen Systemdiskussion zwischen Kapitalismus und Kommunismus, uns aber eigentlich nicht weiterbringt, wenn es darum geht, eine bessere Gesellschaft zu werden?
Ja, aber jetzt hast du ja eigentlich, du hast ja das Problem schon identifiziert jetzt, wenn du sagst, in einer rechtsstaatlichen Demokratie, in einer direkten Demokratie, wie wir in der Schweiz leben, da haben wir ja Einflussmöglichkeiten. Und die Tatsache, dass irgendwie die Hälfte der Bevölkerung sich nicht an Wahlen oder Abstimmungen beteiligt, ist natürlich das ist ja Teil des Problems, weil wir hier ja Einflussmöglichkeiten hätten. Und Jean Ziegler hat ja eben, das finde ich ja das Bewundernswerte und auch Lobenswerte an seinem Leben, er hat ja beides getan. Er hat ja natürlich in äußerster Prägnanz und rhetorischer Schärfe hat er den Raubtierkapitalismus beschimpft, den Casino-Kapitalismus, den Turbokapitalismus und hat die Konzerne angeklagt. Er hat übrigens auch Zeit seines Lebens riesige Summen an Zahlungen leisten müssen, weil er verklagt wurde von genau diesen Einzelpersonen und Konzernen, die er da angeschuldigt hat. Aber er hat das ja gemacht. Natürlich kann man sagen, er hat dann auf die größeren Zusammenhänge verwiesen. Aber er hat ja als Nationalrat im Schweizer Parlament hat er ja fast 30 Jahre lang unermüdlich auch Politik gemacht und dafür geworben, dass die Schweiz diese vielleicht bescheidenen, aber diese Einflussmöglichkeiten, die sie hätte, um Konzerne, Banken in Verantwortung zu ziehen und so weiter, um das auch zu nutzen. Und das ist ja jetzt nicht, das sind ja die Einzelnen auch handlungsfähig und können sich einsetzen für eine Sache, die gerecht ist und die natürlich dann letztlich wahrscheinlich auch ihnen selbst zugute kommt. Aber das sind ja Einflussmöglichkeiten, die er hat oder die er stark gemacht hat, Jean Ziegler, und die wir jetzt als Bürger demokratischer Staaten ja wahrnehmen können, ohne jetzt einfach auf diese großen Systeme zu verweisen und uns dann damit aus der Affäre zu ziehen. Das ist natürlich die große Gefahr, wenn man von systemischer Sünde spricht, oder?
Ja.
Aber darf ich noch kurz zu diesem, du hast ja anfangs selber diese Unterscheidung zwischen den letzten und den vorletzten Dingen eingeführt. Und ich finde, das trägt ja hier vielleicht schon auch etwas aus, dass man natürlich sich bewusst ist, die Politik unseres Landes und Europas und überhaupt diese ganzen wirtschaftlichen, politischen Zusammenhänge, das sind vorletzte Dinge. Und da muss man auch immer einpreisen, dass quasi die hehren Ideale nicht umsetzbar sind oft, oder dass man jetzt hier nicht die Bergpredigt in ihrer ganzen radikalen Schärfe irgendwie umsetzen kann, und hat doch dann als das letzte Ding hat man das Reich Gottes vor Augen mit seiner radikalen Verpflichtung auf Feindesliebe und seiner radikalen Verpflichtung auf Hingabe um des anderen Willen, und das auseinanderzuhalten, ohne es einfach völlig voneinander abzutrennen. Weißt du, zu sagen, als Christ und als Nachfolger Jesu bin ich zu radikaler Feindesliebe verpflichtet und bin ich quasi ein hingegebener Menschenliebhaber, und als Bürger oder Politiker oder Unternehmer bin ich einfach ein knallhart pragmatisch zynischer, marktkapitalistischer Typ und so, das nicht zu trennen, aber es doch auseinanderzuhalten. Das, vielleicht ist das ein Weg, der...
Ja, aber weißt du, mir gefällt schon nicht, dass dann quasi der Wirtschaftsführer, die Wirtschaftsführerin gleich ein knallharter, zynischer Mensch sein muss, oder? Ich will's mal von der anderen Seite her machen, oder? Wenn ich die Bergpredigt nehme, dann verstehe ich das Programm dieser Bergpredigt schon so, dass es nicht um Kompromisse geht, dass es nicht um Zwischentöne oder Impulse geht, die ein bisschen die Richtung ändern sollen. Also diesen ganzen Abschnitt zur Feindesliebe, den ich vorgelesen habe, der endet mit dem Satz, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und das ist wirklich krass und die ganze Bergpredigt endet eigentlich mit dem Satz, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, also alles, worum wir uns sorgen könnten, oder? Mhm. Und weißt du, ich finde das wirklich, wirklich stark, aber ich frage mich, ob das quasi gedacht ist als praktische Handlungsanweisung, also quasi wie ein Trainingsplan, wie ein Kochbuch, wie eine Reiseroute, die beschrieben wird oder eine Wegbeschreibung, weißt du so, oder ob uns das eigentlich auch einen Spiegel vorhält für eine Möglichkeit des Menschseins, die wir nicht erreichen. Also quasi, ob ich nicht gerade angesichts der Bergpredigt mir sehr bewusst werden muss, dass ich nicht dieser Mensch bin, von dem da gesprochen wird. Und vielleicht, Manu, vielleicht können wir das auch diskutieren, wenn wir einen kleinen Schritt weitergehen, aber ich will nicht das Thema verlassen. Ich möchte gerne dabei bleiben, aber du hast das ja schon angesprochen. Es gab diese spannende Diskussion zwischen Christoph Blocher und Jean Ziegler.
Ja,
die wir auch in den Show Notes verlinken werden. Und ich finde es dort so spannend, weil du hast gesagt, oder beide stammen aus protestantisch geprägten Schweizer Milieus. Beide berufen sich ganz stark auf Freiheit. Beide haben starke moralische Überzeugungen, nicht in dieselbe Richtung, nicht dasselbe damit meinend. Und sie gelangen auch zu ganz unterschiedlichen politischen Konsequenzen. Versuch's mal so ein bisschen schematisch zu machen. Wenn ich jetzt von diesem Gespräch ausgehe, würde ich sagen, ja, für Ziegler bedeutet Christentum ganz stark Solidarität, Schutz der Schwachen, das Eintreten für die Schwachen, globale Gerechtigkeit, die durchgesetzt werden soll, Kritik an Kapital und Macht. Also das ist jetzt, vielleicht ist das zu zugespitzt, aber es hat auch eine Jenseitshoffnung. Es hat die Hoffnung auf Auferstehung, was immer es ist. Er sagt das auch. Aber gelebtes Christentum bedeutet für ihn diese Solidarität, dieses Einstehen für die Schwachen, für die am Rand. Und Christoph Blocher leitet auch viel ab von seinem Christentum, nämlich die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl, das Streben nach Freiheit, nach Eigenständigkeit und die Skepsis gegenüber staatlicher Macht und Bevormundung. Und da frage ich mich jetzt, wenn die denselben Glauben beanspruchen, könnte, also denselben Glauben dem Namen nach, gell, so meine ich, könnte es sein, dass die vielleicht genau um denselben Punkt wresteln, den wir jetzt gerade aufgeworfen haben. Weißt du, also quasi geht es, ich spitze es jetzt mal so zu, geht es darum, dass ich ein Jesus-gemäßer Mensch werde und danach strebe, Jesus-ähnlich zu werden? Ist das quasi der Kern des Christentums? Oder geht es darum, dass ich durch das, was Jesus Christus für die Welt getan hat, mich befreit fühle, verantwortlich zu handeln und das nach bestem eigenem Wissen und Gewissen tun werde. Ich versuche das mal so gegenüberzustellen, weil wirklich, wenn ich unsere Diskussion jetzt nehme, habe ich fast das Gefühl, dass du ein bisschen den Jean Ziegler Part in diesem Gespräch einnimmst und ich ein bisschen den Christoph Blocher mache gerade.
Ja, also kann ich das vielleicht noch konkretisieren mit einer Szene aus diesem Gespräch zwischen Ziegler und Blocher. Da finde ich, da kommt das irgendwie zusammen. Blocher sagt ja an einer Stelle in diesem Gespräch, ich glaube, es ist so gegen das Ende, sagt er ja, Jean Ziegler wäre eigentlich doch viel protestantischer, als er meint, weil Ziegler ist ja inzwischen längst zum Katholizismus übergetreten. Und Blocher zitiert dann Karl Barth, also muss man auch sagen, Blocher zeigt sich in diesem Gespräch als ein erstaunlich guter Kenner eigentlich protestantischer reformierter Theologie. Und er zitiert Karl Barth und sagt, Glauben heißt, den Zuspruch Gottes zu haben. Und sagt dann zum Jean Ziegler, ja, eigentlich spielt es nicht so eine große Rolle, was oder an wen Jean Ziegler glaubt, sondern es sei viel wichtiger, dass der liebe Gott an Ziegler, an Jean Ziegler glaubt. Er nenne das Gnade Gottes und sagt dann auch, die Gnade ist für ihn quasi das Allermeiste im Leben. Das geschieht eigentlich, das fällt uns aus Gnade zu und wir erhalten das ohne eigenes Zutun. Und dann kommt Ziegler und wirft dann quasi ein und sagt, ja, quasi alles, was wir haben, ist irgendwie Gnade, auch, dass wir weiß und wohlgenährt sind. Dafür können wir nämlich auch nichts.
Und jetzt musst du aber unbedingt sagen, was dann Christoph Blocher darauf antwortet, weil das ist eine saugute Antwort.
Also Blocher sagt dann, ja, wir könnten aber auch nichts dafür, wenn wir schwarz wären und wir wären trotzdem dankbar für jeden Tag, sagt dann Blocher.
Hat er völlig recht damit?
Ja, nein, finde ich jetzt nicht unbedingt. Also, hier kommt für mich, da merkt man einfach die unterschiedlichen Mindsets, die da aufeinanderprallen. Bei Ziegler kommt sofort, wenn vom Zuspruch Gottes und von der Gnade Gottes im eigenen Leben die Rede ist, kommt für Ziegler sofort dieses Moment der Verantwortung für andere ins Spiel. Und er sagt das jetzt in dem Gespräch nicht genauso, aber ich würde sagen, wenn Blocher sagt, ja, Glauben bedeutet, den Zuspruch Gottes zu haben, dann fragt sich Jean Ziegler sofort, okay, aber dann habe ja vielleicht nicht nur ich den Zuspruch Gottes, sondern auch mein Nächster, auch der andere, auch derjenige, dessen Korn ich kaufe und dessen, an Beispiel vorhin, dessen Coltan in meinem iPhone verbaut ist, und er würde daraus sofort, aus dem Zuspruch Gottes für sich selber sofort auch einen Anspruch oder eine Verantwortung für andere Menschen ableiten. Genauso wie wenn Blocher sagt, ja, wir kriegen das meiste ohne unser eigenes Zutun, dann wirft ja Ziegler ein und sagt, ja genau, und wir sind auch weiß und feiß ohne eigenes Zutun und haben aber deshalb auch eine, weil uns so viel gegeben ist, geschenkt ist, ohne dass wir dazu etwas beigetragen haben. Das ist ja übrigens ein bemerkenswertes Zugeständnis von einem ziemlich radikalen Vertreter der freien Marktwirtschaft. Die richtigen Neolibertären, die würden das ja so gerade nicht sagen. Die sagen, jeder kriegt, was er verdient und was er erarbeitet hat. Und Blocher ist hier reformiert genug, um zu sehen, nein, das meiste im Leben fällt uns eigentlich aus Gnade zu.
Ja, und das finde ich aber eine ganz wichtige Differenzierung. Weißt du, Manu, immer ein bisschen Angst, wenn man sich jetzt vorstellt, dass Theologinnen und Theologen unseren Podcast hören, dann denken die sind jetzt schon am Scharren mit den Füßen und sagen, ah, ihr zwei Idioten, das ist doch ganz einfach bei uns. Wir unterscheiden doch zwischen dieser doppelten Wirkung des Zuspruchs und des Anspruchs des Evangeliums, oder? Und ich würde sagen, nein, das erklärt eben an dieser Stelle wirklich gerade nichts, weil beide haben den Zuspruch und beide haben den Anspruch drin. Mhm. Aber er funktioniert anders. Ich glaube, bei Jean Ziegler ist es so, dass er sagt, da ist ein Anspruch an mich gestellt. Ich bin in der Welt und finde mich vor in einem Anspruch, dem ich versuchen muss, gerecht zu werden. Und wenn ich das anerkenne, dann sehe ich auch, wie privilegiert ich bin, also welcher Zuspruch mir eigentlich schon erfahren ist, und daraus wächst größere Verantwortung. Also um das ein bisschen zuzuspitzen, würde ich sagen, Jean Ziegler ist eigentlich Spider-Man, oder? Mit großer Macht kommt große Verantwortung. So, ja, genau. Ein bisschen so, oder? Und bei Christoph Blocher ist es aber nicht so, dass der Zuspruch ohne Anspruch bleibt, sondern er setzt den Zuspruch viel stärker voraus und sagt, schau mal, egal was konkret ist, ich habe überhaupt die Gnade, in der Welt zu sein und nicht zu sein. Und das ist doch eine ungeheure Befreiung, das als Gnade zu verstehen, als etwas, für das ich dankbar sein kann. Und das, was dann daraus an Verantwortung erwächst, erwächst eben aus Dankbarkeit. Also der Anspruch kommt aus Dankbarkeit und nicht aus einem Pflichtgefühl. Und deswegen würde ich wirklich sagen, an dieser Stelle ist es nicht einfach ein Auseinanderdriften von Zuspruch und Anspruch bei diesen beiden, sondern es ist ein ganz anderes Verständnis von dem, wie aus einem Zuspruch überhaupt ein Anspruch werden kann oder wie sich ein Anspruch auf einen Zuspruch zurückführt, oder?
Ja, ich sehe bei Blocher an der Stelle der Diskussion jetzt nicht so sehr diesen verantwortungsethischen Impuls, aber ich habe zum Beispiel sein Leiterschaftsbuch gelesen damals, das Blocher-Prinzip, da macht er das eigentlich sehr stark, natürlich in seiner typischen, auch ein bisschen polternden Weise. Wenn er dann sagt, er spricht nie von Mitarbeitern, er spricht von Vorgesetzten und Untergebenen, begründet das damit, dass er sagt, die Rede von Mitarbeitern, die verschleiert eigentlich die Tatsache, dass man für diese Leute verantwortlich ist und quasi gut zu ihnen schauen muss. Ich glaube schon, dass er ein Verantwortungsethos hat, aber ich verstehe bei ihm noch nicht ganz, wie er, ich meine, er ist Milliardär und er ist quasi natürlich unter einer Decke mit den Konzernen, mit den Banken und mit all dem, was Jean Ziegler sein Leben lang bekämpft hat. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob er sich aus der Affäre ziehen kann mit diesem Satz, ja, wir könnten auch nichts dafür, wenn wir schwarz wären und wir wären trotzdem dankbar für jeden Tag. Also was will er damit sagen? So quasi, dass jemand, der weniger privilegiert ist, dann immer noch eigentlich dankbar sein sollte, oder was?
Aber wem gegenüber? Weißt du, ich bin jetzt gerade in dieser ganz, ganz unangenehmen und leicht absurden Situation, dass ich Christoph Blocher verteidige, aber ich mache das jetzt und zwar wirklich nicht aus politischen Gründen, da gehen wir nie zusammen, aber aus theologischen Gründen, weil ich tatsächlich finde, dass er hier was ganz, ganz Wichtiges sagt. Es geht letztendlich darum, dass es nicht davon abhängt, welche gesellschaftlichen Privilegien jemand konkret hat oder nicht hat, damit er gegenüber Gott als Mensch in der Welt Dankbarkeit empfinden kann. Und das ist eigentlich eine Art, weniger paternalistisch über Menschen nachzudenken, die nicht privilegiert sind. Es ist eine Art zu sagen, ja, und aus dieser Dankbarkeit erwächst auch ihnen eine Freiheit, die sie handlungsfähig macht. Und das ist viel weniger paternalistisch, als quasi zu sagen, wir sind die Schutzengel, die in die Welt gesandt sind, das Reich Gottes auch denen zu bringen, die es sich nicht selbst nehmen können.
Ja, aber Stefan, ich lese halt den Satz, ich kann nicht anders als den Satz auch zynisch zu lesen. Also da kommt ein Milliardär, der mit allem, dem quasi alles eigentlich, die besten Startvoraussetzungen, sage ich jetzt mal, in die Wiege gelegt wurden, der es zu einem enormen Reichtum, Vermögen, einem enormen Einfluss gebracht hat und er maßt sich an zu sagen, ja, auch wenn wir schwarz wären, wären wir trotzdem dankbar für jeden Tag. Und ein Jean Ziegler hat sein Leben auf Reisen verbracht, in Kriegsgebieten, an Orten, in denen Menschen auf der Straße verhungern und eben auch in afrikanischen Staaten. Und ich finde das irgendwie zynisch, wenn sich ein Milliardär anmaßt zu sagen, quasi er wäre auch quasi, auch wenn er schwarz wäre, wäre er dankbar für jeden Tag. Ja, es gibt ja schon auch Punkte im Leben und Situationen, wenn du dann quasi, wenn dann die Koltanmine über dir zusammenbricht, dann bist du dann vielleicht nicht mehr dankbar für jeden Tag.
Aber das ist natürlich eine Zuspitzung, die ich nicht gemeint habe und die ich eigentlich auch diesem Statement nicht entnehmen kann, oder? Also ich würde ja nie so verrückt sein zu sagen, dass ich oder Christoph Blocher oder irgendwer hingehen kann zu einem anderen Menschen und sagen kann, ja, du solltest einfach ein bisschen dankbar sein, dann klappt das auch besser mit dem Leben. Das wäre genau falsch. Das ist unmöglich. Okay. Das ist unmöglich. Aber ich verstehe es aus einer ganz, ganz, ganz anderen Perspektive. Also nicht ein Mensch sagt zu einem anderen Menschen, du solltest aber dankbar sein, obwohl du diese Privilegien nicht hast, die ich habe, sondern er sagt, ja, auch in einer ungerechten Welt schenkt Gott die Gnade, dass wir Dankbarkeit erfahren können, jedem Menschen grundsätzlich. Und das ist nicht davon abhängig, welche Hautfarbe oder welchen sozialen Status wir haben. Und das ist ja letztendlich etwas, was nur aussagt, dass Menschen, ganz egal unter welchen Umständen sie sind, und Manu, sorry, aber es gibt tausend solche Geschichten, wo Menschen unter schrecklichsten Umständen Dankbarkeit und eine Gottesbeziehung und einen Sinn oder you name it erfahren können, was ich denen jetzt auch nicht absprechen würde, wo er einfach sagt, ja, es ist nicht nur das. Also Menschen sind nicht auf das reduzierbar, was Systeme und andere Menschen ihnen antun. Sie sind mehr als das, weil sie unter Gottes Gnade stehen. So verstehe ich diesen Satz wirklich und ich finde ihn null zynisch.
Ja, okay, wenn man ihn so versteht, aber ich meine, er sagt schon, wir wären trotzdem dankbar und ich finde das schon anmaßend zu behaupten, man könne sich in die Situation von Menschen hineinversetzen, die unter völlig anderen Umständen, denen eine Dankbarkeit vielleicht sehr viel mehr abverlangt oder die einfach ganz andere Voraussetzungen mitbringen. Und was ich bei Blocher halt einfach nicht sehe, und da spielt natürlich meine Wahrnehmung seiner Politik natürlich auch mit rein, ich sehe nicht, wo jetzt bei ihm aus diesem Gefühl oder diesem Bewusstsein der Zuwendung Gottes und aus dieser Überzeugung, beschenkt zu sein mit der Gnade Gottes, wo jetzt für ihn ein echtes Verantwortungsgefühl, ein echtes Verantwortungsethos erwächst für Menschen, die von den Systemen zerrieben werden und die buchstäblich unter der Ungerechtigkeit, unter Ungerechtigkeiten sterben. Seine Partei und seine eigene Politik hat ja immer jede Initiative, in der es darum ging, irgendwie den freischwebenden Kapitalismus von Konzernen oder Banken einzuhegen oder Verantwortung international zu übernehmen oder überhaupt auch in der Schweiz Menschen zu helfen, die nicht
aber,
mehr
aber selber... Aber Manu, sorry, jetzt muss ich dich wirklich kurz unterbrechen, weil ich finde es jetzt brandgefährlich, was du jetzt gerade machst, weil jetzt sagst du quasi wie, naja, ich spreche ihm mal grundsätzlich ab, dass er diese Verantwortung, die er eigentlich aufgrund seiner Dankbarkeit empfinden müsste, dann auch umsetzt. Und ich merke, da wird mir wie unwohl, weil ich sagen würde, naja, was wissen wir denn schon? Also was wissen wir, wie er als Vater war, wie er als Chef war, wie er als Freund gegenüber anderen Freunden ist. Weißt du, also so, das scheint mir irgendwie nicht reduzierbar auf das Parteiprogramm der Schweizerischen Volkspartei. Das meine ich nur. Das finde ich ein bisschen gefährlich. Und lass mich dazu vielleicht wirklich aber jetzt auch noch ein Gegenbeispiel bringen. Das ist jetzt so drüber gesprochen, als wäre diese Politik letztendlich die Verkörperung des Raubtierkapitalismus, gegen den Jean Ziegler gekämpft hat. Aber da will ich dir einfach ein Beispiel nennen, die Bankenrettung, die wir jetzt haben. Da war Blocher zum Beispiel dagegen, weil er gesagt hat, es kann nicht sein, dass die ein solches Risiko fahren und der Staat dann eine Bank retten muss. Wenn die Bank zugrunde geht, dann sollen die Aktionäre die Konsequenzen tragen. Ich finde das volkswirtschaftlich absolut falsch, gell? Also verstehe mich bitte nicht falsch. Ich finde das nicht richtig, aber dort würde er sagen, es kann doch nicht sein, dass jetzt die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür aufkommen müssen, dass andere mit Risiken hantiert haben, die sie eigentlich nicht im Griff hatten. Das finde ich eine sehr konkrete Art von Verantwortungsübernahme und ich finde es aber, und das ist vielleicht das, was für mich diese Jean-Ziegler-Logik, weißt du, so gefährlich macht, dass wir sofort in eine Konstellation kommen, wo es die und die anderen gibt und ich muss jetzt eine Seite wählen. Und nur deswegen verteidige ich jetzt in diesem ganzen Gespräch diese Blocher-Perspektive. Und nochmal, ich verteidige nicht die SVP, ich verteidige nicht ihn als Politiker, sondern es geht mir wirklich nur um die theologische Frage, weil ich sagen würde, die erlaubt es, aus einer tiefen Frömmigkeit heraus, wo ich sagen würde, ja, ich habe einen Zuspruch erlebt, ich erlebe das befreiend und darin kann ich handeln und ich versuche das gewissenhaft zu tun, kann man ja immer noch sagen, ja, machst du aber nicht, weil du dich irrst, machst du nicht, weil du falsche Prioritäten setzt. Das finde ich alles legitim, Mann. Mhm. Da habe ich kein Problem mit. Aber ich würde sagen, das ist eine sehr gute theologische Haltung, um nicht ständig in ein Freund-Feind-Schema verfallen zu müssen.
Ja, ja, und da bin ich auch bei dir und ich sehe auch dieses Gegenbeispiel, das du mit der Bankenrettung gebracht hast, da war Blocher natürlich mit Ziegler auch eins. Also das war ja auch für Ziegler, das muss ja ein unfassbar demoralisierender Moment gewesen sein, die UBS-Rettung und jetzt auch die CS-Geschichte in der Schweiz, dass quasi die Systeme, denen er Zeit seines Lebens einen ungezügelten, gierigen Raubtierkapitalismus vorgeworfen hat, dass die jetzt noch mit quasi Steuergeldern oder mit Staatsgeldern quasi aus dem Dreck gezogen werden müssen, um nachher den Protagonisten noch die größten Boni aller Zeiten auszuzahlen. Das muss ja für Ziegler eigentlich unglaublich demoralisierend gewesen sein. Und dass Blocher hier auch er hatte ja auch immer etwas, also er war ja ein unglaublich patriotischer Schweizer und dass er auch fand jetzt an der Stelle, da haben sich quasi, da ist das Bankensystem und die Bankenrettung auf Kosten der Nation gegangen, dass er sich da gewehrt hat, das stimmt, da sind die beiden eins und ich habe selbstverständlich nicht Blocher in seinem Privatleben irgendwie Verantwortungslosigkeit oder so unterstellen wollen. Ich sag nur, bei einer derart öffentlichen Figur, der die Politik einer Partei, der größten, wählerstärksten Partei der Schweiz, so maßgeblich geprägt hat, da kann man ja jetzt, wenn man fragen will, inwiefern leitet sich aus seiner Glaubensüberzeugung auch eine Verantwortung für andere Menschen ab. Da kann man ja nicht absehen von seiner politischen Haltung und seinen politischen Zielen. Und da sehe ich da einfach mindestens große Spannungen.
Weißt ja, du? Ja, also ich würde nur, also ich gehe natürlich so weit, dass ich sagen würde, ich verstehe nicht, wie man Ich sag's jetzt mal so ein bisschen, ja, im Sinne von, ja, als hermeneutische Frage, oder? Ich verstehe nicht, wie man das Evangelium und wie man Karl Barth lesen kann und dann zu diesen politischen Schlussfolgerungen kommt. Ja. Das sage ich offen, das kann ich nicht verstehen. Und gleichzeitig finde ich, dass die theologische Einsicht, die er äußert, mir eigentlich sehr sympathisch ist, die dahinter steht. Das ja. Muss ich quasi so nebeneinander stehen lassen, oder? Und das ist ja vielleicht das Verrückte und vielleicht aber auch eine Art von Gnade, dass ich ja am Schluss zum Ergebnis komme, dass ich sage, ja, Jean Ziegler ist mir mit einigen Dingen, die er gesagt und getan hat, menschlich viel, viel näher, auch wenn ich theologisch nicht mit ihm übereinkommen könnte, während sein Gesprächspartner Christoph Blocher mir theologisch sehr nahe ist und ich vieles von dem, was er sagt und tut, von dem ich weiß, nicht verstehen kann und auch nicht mit dem übereinbringe, oder? Also so ja. würde ich's vielleicht sagen. Manu, aber ja. lass uns mal vielleicht mit einer Frage enden, weil wir müssen enden, wir haben schon wieder Überlänge. Und ich versuche die mal so zuzuspitzen. Wenn Jesus heute durch die Welt gehen würde, würde er dann vor allem unsere Frömmigkeit prüfen? Also käme es ihm auf den Glauben an, dass wir ihn als Herrn akzeptieren, sagen, am Kreuz und in der Auferstehung ist alles passiert, was wir für unser Leben brauchen? Oder würde er vielleicht ganz ähnliche Fragen stellen und Aussagen machen, wie Jean Ziegler sie sein Leben lang gemacht hat, nämlich zum Beispiel, warum sterben Menschen an Hunger in einer Welt, die genug für alle hätte?
Ja, es für mich fast eine falsche Alternative oder eine Frage, in denen sich die beiden Teile nicht gegenseitig widersprechen. Ich würde eben genau hier die Verbindung suchen und sagen, weil wir uns als Menschen verstehen, die die von Gottes Zuwendung leben und die von Gottes Gnade leben und denen Gott auch in einer Form begegnet ist, deshalb kann sich unser Glaube und unsere Frömmigkeit nicht einfach in einer individuellen, beschaulichen Spiritualität erschöpfen, sondern deshalb muss es uns interessieren, wie es unseren Nächsten geht. Und in einer so massiv globalisierten und interdependenten Welt, wie wir heute leben, muss es uns irgendwo auch interessieren, wie es Leuten auf der anderen Seite des Globus geht, mit denen wir auf so vielfältige Weise wirtschaftlich, politisch und so weiter verbunden sind.
Ja, ich bin sehr froh, dass du das so sagst, Manu. Ich finde das wirklich sehr klug zusammengefasst von dir. Will da auch gar nicht noch einen anderen Gedanken dranhängen oder etwas erweitern. Nur vielleicht so viel, das ist ja eigentlich genau diese Falle, in der wir oft stecken, wenn wir drüber sprechen, ob der christliche Glaube politisch ist oder nicht, oder? Dass die einen sagen, nein, wir wollen ihn ganz vergeistigen, kümmert euch als Kirche nur um das Seelenheil, nur um die frohe Botschaft quasi. Und auf der anderen Seite stehen Menschen und sagen, ja, was soll denn Auferstehung heißen, wenn es nicht bedeutet, dass die Geknechteten und Unterdrückten aufstehen und zu ihrem Recht kommen? Was soll das denn überhaupt sein? Ja. Wo ich sagen würde, ja, das sind beides wahrscheinlich Scheinalternativen, sondern die Hoffnung darauf, dass die aufstehen und zu ihrem Recht kommen, die liegt gerade darin, dass da etwas Geistliches ist, was eine Bedeutung hat, mindestens im christlichen Glauben. Das finde ich sehr schön und da kommen wir doch dann am Ende unseres Gesprächs trotzdem wieder ganz nah zusammen und vielleicht essen wir ja ein großes Stück Fleisch bald.
Ja, sehr schön, sehr schön. Stefan, hat mir viel Spaß gemacht. Wir grüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wünschen euch einen sensationellen Rest der Woche und dann sehen wir uns, wenn alles klappt, in einer Woche hören wir uns wieder. Ja.
Tschüss zusammen, viel Gott.
Tschüss. RefLab.